Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Schönen Dank, dass Sie alle gekommen sind, um ein neues Buch zu sehen, einen neuen Autor für uns zu sehen und jemanden, der das besprechen wird. Vielleicht kennen Sie den auch. Ich bin jedenfalls sehr stolz, dass wir Arthur Bollason bei uns im Programm haben. Er erweitert unsere Reihe zu den Länderporträts. Alles, was man über das jeweilige Land wissen muss. In diesem Fall ist es Island, ein sehr begehrtes Land im Moment. Und Herr Bollason hat ein fantastisches Buch geschrieben, das sage ich als Verleger. Mal sehen, was die anderen hier gleich sagen. Für uns ist er das neue Aushängeschild jetzt für diese Reihe, für den Verlag. Und ein weiteres Aushängeschild für die Literatur in Deutschland haben Sie auch dort sitzen, Dennis Scheck. Wird das kurz, bitteschön, können Sie gerne machen. Ich hoffe, dass es für uns als Verlag nicht allzu schlimm wird. Aber trotzdem freuen wir uns sehr, dass wir das machen können. Arthur wird nachher das Buch signieren, wenn Sie möchten. Das ist dort vorne dann möglich. Wenn es heute hier nicht mehr reicht, er wird am Stand sein nach der Lesung in der Halle 3 F203. Dort können Sie ihn dann nochmal treffen und auch mit ihm sprechen. Jetzt übergebe ich an Dennis Scheck und an unseren Lieblingsautor. Bitte schön.
Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren, hier auf der Leipziger Buchmesse Island. Meine Damen und Herren, Island ist das Nordkorea Europas. Island leidet ganz offenbar unter einem Aufmerksamkeitsdefizit. Jahrhundertelang hat Island als kleines, feines Ländchen ganz am Rande der europäischen Wahrnehmung existiert. Nun drängelt es sich plötzlich ins globale Bewusstsein durch explodierende Vulkane, durch kollabierende Banken oder in diesem Frühjahr durch Arthur Bollasons pünktlich zu dieser Messe im Manna Verlag erschienenem Das Island-Lesebuch. Wir wollen versuchen, die Gründe für diese Aufmerksamkeitsdrängelei Islands im Gespräch etwas zu erläutern. Herr Bollason, wie kam es denn überhaupt zu diesem Buch?
Das ist eine gute Frage. Ich denke, das war einfach so, dass der Manna Verlag diese Reihe angefangen hat. Vor allen Dingen haben sie Bücher über Neuseeland und Australien rausgegeben, also Down Under, und wollten das Programm erweitern. Und wir hatten die Ehre, dass sie als erstes auf Island gekommen sind, von allen europäischen Ländern, weil sie das wohl am interessantesten fanden. Und das war eine sehr kluge Entscheidung.
Wir haben uns ja kennengelernt, weil wir beide eine dunkle Vergangenheit haben. Wir kommen nämlich beide vom literarischen Übersetzen her. Wir sorgen also jeder auf seine Weise dafür, dass wir Leserinnen und Leser nicht im Mustopf unserer Nationalliteratur sitzen müssen, sondern ein bisschen etwas von Weltliteratur mitbekommen. Und da kann man natürlich gar nicht an Island vorbei. Jetzt haben Sie ja eine ganze Reihe von Berufen, wie das Isländer ja meistens haben. Sie haben jahrelang das Saga-Zentrum auf Island geleitet. Sie haben auch mal in den Medien in Island gearbeitet. Sie arbeiten zurzeit in Frankfurt oder schon viele Jahre als Pressesprecher von Iceland Air. Wie hat es mit Ihnen eigentlich begonnen? Wie fand Arthur Bollason zur Literatur?
Das hat damit begonnen, dass ich, als ich in Island aufgewachsen bin, hatte ich das Glück, bei meinem Großvater aufzuwachsen oder meine Großeltern. Mein Großvater war eine von der alten Garde sozusagen, 1908 geboren. Und da habe ich ein ganz anderes Island kennengelernt. Und er war ein begeisterter Leser von den mittelalterlichen Sagas und hat mir sie nahegelegt. Außerdem war der so ein Hobbydichter und hat mich dann auch in die Dichtkunst eingeführt. Und in Kürze kann man sagen, er hat mir die Liebe zu unserer alten Literatur vermittelt. Und Sie haben ja erwähnt, das Saga-Zentrum, das ich dann später geleitet habe, da ging es ja nur darum, die größte isländische Saga, die sogenannte Njálssaga, an die Isländer zu vermitteln, an meine Landsleute in erster Linie. Und das ist dann geblieben. Also meine Liebe zur alten Literatur ist immer geblieben. Und dann natürlich kam die Liebe zum Lande hinzu. Man war natürlich als kleiner Bengel, hat man keinen Sinn für das Land, wie das so ist. Aber irgendwann wurde ich als Student aufgefordert, eine Reisegruppe zu begleiten. Ich wusste gar nichts vom Lande im Grunde. Ich war 20 Jahre alt und wurde losgeschickt mit Ornithologen. Deswegen ist das Vogelkapitel so lange in meinem Buch drin. Ich kannte den Unterschied zwischen Möwe und Schwalbe einigermaßen, aber das war's. Aber ich weiß nicht, ob ich die Geschichte kurz erzählen soll.
Ich bitte darum.
Ja, weil es war meine bestgelungene Reise. Ich war dann 30 Jahre unterwegs auf der Insel, aber nie habe ich so viel Lob bekommen wie für diese Reise, weil der Marburger Professor, der Fachreiseleiter war, der hatte sich spezialisiert auf die Ablegegewohnheiten afrikanischer Kleinvögel. Und das, was sie so hinterlassen, also auf die Kacksitten oder wie das ist. Und der hat die ganze Zeit die vergleichende Studien gemacht bei allen isländischen Kleinvögeln. Und das wurde den Teilnehmern so langweilig, dass sie immer zu mir kamen und sagte: Kannst du uns nicht was anderes über das Land erzählen, als das, was da hinten aus den Vögeln rauskommt? Und da begann meine Karriere als Reiseleiter. Aber das war alles, was ich sagte, war so willkommen. Ich habe abends immer gelesen in Büchern, was ich am nächsten Tag sagen soll. Hatte einen Busfahrer, der mir sagte, wo ich sprechen soll, weil ich war ja noch nie unterwegs gewesen. Und so begann eine Karriere von 30 Jahren als Reiseleiter. Das war reiner Zufall.
Isländische Pferde, die berühmten Island-Ponys, haben ja zwei Gangarten, die andere Pferde nicht beherrschen, den Tölt und den Pass. Und ich habe das Gefühl, Isländer haben auch Gangarten, die andere Menschen nicht beherrschen. Wenn Sie ein bisschen über den nationalen Charakter der Isländer nachdenken, wie Sie es in Ihrem Buch ja auch machen, zu welchen Ergebnissen kommen Sie, welche Thesen würden Sie zur Beschreibung dieses eigenartigen, durch psychologische Gangarten wie Tölt und Pass tendierenden Isländers, der Isländerin vorschlagen?
Ich erzähle, und darauf spielen Sie an, vor allen Dingen am Anfang des Buches, davon, wie ich selbst den größten Kulturschock meines Lebens als Isländer bekommen
durch
habe.
Durch eine New York-Reise.
Genau, als ich mit 6 oder 7 Jahren über den Teich nach New York geflogen bin. Damals waren das große Reisen, das hat ja, glaube ich, 10 Stunden gedauert mit Zwischenlandung auf Neufundland. Und ich kam aus einem verstaubten Dorf. Reykjavik war damals ein verstaubtes Dorf. Es gab 2 Autobusse und ein paar Autos auch. Und da komme ich plötzlich in ein Land hinein, wo es überhaupt keine Staub mehr auf der Straße gibt. Asphalt war mir bis dahin nicht bekannt. Und ich habe Leute mit anderen Hautfarben gesehen. Und vor allem diese und das Fernsehen kennengelernt. Das hatten wir erst in der zweiten Hälfte der 60er Jahre. Und das war ein Riesenschock. Und da habe ich eigentlich mein Land mit anderen Augen gesehen, als ich wieder zurückkehrte. Und habe festgestellt, eins, wir sind sehr weit von allen anderen Völkern entfernt. Wir leben sehr abseits. Und ich denke, um es kurz zu skizzieren, was sicherlich, und das ist meine Überzeugung, unsere Bevölkerung, die Eigenheiten unserer Bevölkerung, das ist ein eigensinniges Volk und ein ganz eigenes Volk mit eigener Sprache, an der die Menschen dort hängen. Für 330.000 Menschen ist es nicht selbstverständlich, eine Sprache zu sprechen, die sonst überhaupt keiner auf der Welt versteht. Und sie zu pflegen, wie das bei uns gemacht wird. Das ist dieser Eigensinn, der sich entwickelt hat aus der Abgelegenheit der Nation. Man muss ja bedenken, in früheren Zeiten, wo unsere Vorfahren 1000 Jahre mit Schiffen ins Ausland fahren mussten, das ist ein weiter Weg, das weiß jeder, der über nach Island geflogen ist, es ist immer noch weit, 3000 Kilometer von hier entfernt. Und wenn nur die Schiffe, wenn sie auf die Schiffe angewiesen waren, mussten die Fahrten alle im Herbst aufhören und im nächsten Frühjahr wieder beginnen. So war dieses Volk, diese Bevölkerung und diese Vorfahren von mir und von uns, die waren den größten Teil des Jahres ohnehin völlig isoliert von anderen Nationen.
Ich muss immer lachen, wenn ich an den Marquess-Titel 100 Jahre Einsamkeit denke. Da können Sie auch nur schnauben und sagen, 100 Jahre, 1000 Jahre.
So ist es. Wir haben ja 1000 Jahre in der Einsamkeit gelebt. So einfach ist es. Und natürlich, weil Sie das vorhin erwähnt haben, Bankturbulenzen, beziehungsweise wir hatten da Probleme mit den Banken 2008 im Lande, das ist allgemein bekannt. Aber ich sage auch in dem Buch, und ich versuche darauf zu kommen, warum kann das passieren, dass ein reiches Volk wie die Isländer, wir sind heute ein reiches Volk, waren eine Zeit lang als der reichsten Völker Europas, wenn man das per capita berechnet. Und das ist die Berechnung, die wir immer benutzen. Dann sind wir sowieso alle am besten. Weil wenn wir per capita sagen, dann haben wir die meisten Schachmeister, da haben wir die meisten Nobelpreisträger. Wir haben einen, aber pro 300.000.
Einen auf 330.000.
Kann man in Deutschland hochrechnen. Ne? Und diese per capita Rechnung, die taucht immer sehr gut. Aber da muss man bedenken, wir sind mit einer solchen Geschwindigkeit. Ich meine, ich bin ja immer noch ziemlich fit und gar nicht so uralt. Aber habe Island erlebt als einen primitiven Bauernstadt. Jetzt hat sich das völlig gewandelt. Also mein Heimatdorf ist jetzt eine ganz lebhafte Metropole geworden. Und da gibt es keine unasphaltierte Straße mehr. Und Leute kommen aus aller Welt dahin. Aber man muss bedenken, wir sind hineingeworfen worden in die Moderne innerhalb von kürzester Zeit. Und wenn Leute so schnell in eine neue Zeit hineingeworfen werden, also hier in Europa hat das vielleicht 500 Jahre gedauert, der Prozess, den wir in 50 Jahren durchgemacht haben, dann kann es mal vorkommen, dass da Pannen geschehen. Und dazu gehört der schwierige Umgang der Isländer mit dem Geld.
Was für eine Konsequenz hat eigentlich das Internet, haben die sozialen Netzwerke, weil erst sie haben doch wirklich die Einsamkeit der Isländer eigentlich revolutioniert und eine Anbindung dieses entlegenen Völkchens an den Rest ermöglicht, von der man doch vor 50 Jahren noch nicht zu träumen wagte.
Ich denke, also die Isländer sind sowieso die größten Internetbenutzer oder waren eine Zeit lang die größten Internetbenutzer der Welt. Da gab es, glaube ich, während in Deutschland nur die Hälfte der Haushalte Internet hatten. Ich weiß nicht, wie das heute ist, aber da hatten die Isländer 95% der Haushalte hatten da Internet. Aber ich denke, das Internet ersetzt natürlich, beziehungsweise hebt nicht die ganze Isolierung, die ganze Einsamkeit auf. Weil man muss ja bedenken, Internet, das ist ja, ich will nicht sagen Fake News, das ist ein sehr belasteter Begriff, aber das ist keine echte Berührung mit anderen Völkern. Das ist eine digitale, also die digitale Welt ist, glaube ich, ganz anderer Natur als die reale Welt. Und wenn man 1000 Jahre kaum realen Kontakt hat mit den Menschen in anderen Ländern und immer da alleine war auf der Insel unter sich, dann ändert die Digitalisierung im Grunde nicht so viel dran.
Jedes Islandpferd, das Sie hier in Europa oder sonst wo auf der Welt außerhalb Islands sehen, hat ja eine traurige Geschichte, nämlich es kann niemals zurückgehen. Es ist ein One-Way-Ticket. Kein Tier darf zurück auf Island. Wie verhält es sich denn mit den Menschen? Sie dürfen zurück. Was geht Ihnen vor, wenn Sie nach Island zurückkommen?
Wir haben überlegt, 2008, dass wir das Gesetz mit den Pferden auf die Banker übertragen. Aber das ist dann tatsächlich nicht geschehen. es ist natürlich so, die Leute aus Island, und ich glaube, das haftet Inselvölkern sehr stark an. Die hängen sehr an ihrer Insel. Wenn man da aufwächst, das ist eine ganz besondere und eigene Welt. Und es ist eine Welt, die sozusagen ganz anderen Gesetzen gehorcht als große Welt. Man muss ja bedenken, wie das uns geprägt hat, dass wir zum Beispiel nie Nachbarn gehabt haben in unserer Geschichte. Also in Deutschland, wie viele Probleme und positive Seiten hat es gegeben wegen der Nachbarschaft. Ich meine, Deutschland kennt das am allerbesten.
Der berühmte Bismarck-Satz, Geografie ist Schicksal, am Beispiel der deutschen Nation hat er sich nun wahrlich bewahrheitet. Ja. Deshalb haben diese Isländer auch selten Krieg geführt, nicht?
Ja, gegen wen sollten wir Kriege führen? Wir hatten ja niemanden. Ich sage oft, das ist ein Glück für Europa, dass wir nicht in der Nachbarschaft waren, aber...
Wir sind so dankbar, Herr Bolason, wir sind so dankbar.
Sollten Sie sein, ja.
Wie erklären Sie sich denn diesen eigentümlichen Umstand, dass Ihre eigene Biografie, also Sie haben sich mehrfach neu erfunden, ja die Biografie im Grunde vieler Isländer ist, dass jeder in diesem Staat 3, 4, 5 Funktionen hat?
Das ist im Grunde ganz einfach. Sehen Sie, es leben auf Island so viele Menschen wie in der Stadt Bielefeld.
Oder die es bekanntermaßen nicht gibt.
Ja, genau. Deswegen habe ich, aber nee, es sind nur 330.000 Menschen. Wir haben uns versucht zu vermehren, wie es geht, aber weiter sind wir nicht gekommen. Wir haben vor einigen Jahren die 300.000 Marke gefeiert. Aber trotzdem, aufgrund besserer Lebensumstände und so, dann vermehren wir uns schon ganz viel geschwinder als in vergangenen Zeiten. Aber 330.000 Menschen ist eine ganz geringe Bevölkerung. Und du wirst einfach, ich sage nicht gezwungen, aber das wird einfach von dir verlangt, wenn du da aufwächst, wenn du da irgendwas kannst, dass du das einsetzen kannst, weil wir haben ja nicht so viele Experten. Die können wir uns ja in so einer kleinen Bevölkerung nicht leisten. Ich nehme oft das Beispiel von dem Henker, den 1633 war das, glaube ich. Da war dieser Mann, unglücklicher Mann, zum Tode verurteilt worden. Es gab keinen Henker, weil so selten Leute geköpft wurden. Ne? Und da wurde so ein alter Greis herangeholt, der halt blind war, hatte eine schlechte Axt in der Hand und der musste dann 6-mal zuschlagen, weil er da nicht immer getroffen hat, bis der zu Tode verurteilte sich umdrehte und bat ihn höflichst etwas ordentlicher das zu machen, weil es wird ihm zu lange dauern. Ne? Und 36 Mal hat er zugeschlagen, bis der Kopf dann im Gras lag. Und deswegen sage ich, im gewissen Sinne ist diese Geschichte, unsere Geschichte, die Geschichte vom Henker zum Banker.
Es ist ja schon erstaunlich, eine gewisse Professionalisierung ist wünschenswert. Das letzte Mal, dass wir uns gesprochen haben, waren wir in einem warmen Wasser in Landsmannalaugir. Und sie sagten mir, dass der letzte Bischof, katholische Bischof von Island dort erschlagen worden wäre, fügten dann aber trocken hinzu, auch seine Söhne. Island und die Religion, das müssen Sie mir ein bisschen erläutern.
Ja, das ist auch ein eigenes Kapitel. Wir haben im Jahre 1000 das Christentum eingeführt.
Behaupten Sie?
Wird in der Geschichte behauptet. Ich relativiere das ein bisschen in meinem Buch. Da ist ein langes Kapitel über dieses Phänomen Religionsgeschichte Islands und auch über den letzten katholischen Bischof. Jón Arason, der 1550 nicht weit von Landmannalaugar, wo wir im Wasser saßen, entfernt geköpft worden ist mit seinen beiden Söhnen. Der hatte nicht nur zwei, der hatte mehrere Kinder. Er war nicht nur kinderreich, sondern der letzte katholische Bischof, und das ist das einzige Volk auf Erden, was sich dessen rühmen kann, ist unser aller Großvater. Wir stammen alle von ihm ab, genetisch gesehen, weil seine Gene, laut Genealogen, waren die überlebensfähigsten, die es überhaupt gegeben hat. Und er hat so viele Gene verstreut im Lande, die dann bis zum heutigen Tag in uns nachwirken. Wir haben so eine Internetseite, wo man gucken kann. Früher war das ein Buch, Isländerbuch. Da hast du als Isländer deine eigene Nummer und so. Kannst du reingehen und sehen, wer wie mit dir verwandt ist. Ne? Das ist sehr praktisch zum Beispiel, wenn ein junger Mann ein Mädchen kennenlernt oder so. Da guckt er da mal rein, um zu gucken, ob die da nicht allzu eng verwandt sind, bevor es die Geschichte weitergeht. Aber jedenfalls, davon kann jeder Isländer ein Lied singen, natürlich. Aber da habe ich neulich geguckt und da stamme ich auch direkt von Jón Arason, unserem letzten Bischof, ab. Man nahm es mit dem Christentum nicht ganz so ernst in unserem Lande wie in anderen Ländern. Ab und zu wurden auch die Bischöfe für ihr Lebensweise, also die tollsten Liebesgeschichten aus der alten Zeit sind die Bischofsgeschichten. Also das waren solche Schürzenjäger, also da staunt man. Da ist Lady Chatterley's Lover ein Kinderbuch dabei, ne?
Also Sie merken, auf Island ticken die Uhren anders. Niemand, der Fernsehen macht, kann sich seiner Liebe zu dieser Insel erwehren, einfach weil die Landschaft so unglaublich abwechslungsreich ist, weil die Natur so wunderbare Kulissen bietet. Und sehr vielen Reisenden geht es ja so, sehr vielen Island-Fans. Warum ist die Natur in Island quasi eine Illustration der C.G. Jungschen Archetypen? Warum ist es für so viele Menschen eine Seelenlandschaft, Arthur Bodlason?
Das ist einfach so, unsere Natur ist sozusagen ständig im Werden. Das ist eine ständige Schöpfungsgeschichte. Wir haben ja 30 Vulkane, die jederzeit aktiv werden können. Wir haben Gletscher, wir haben Feuer und Eis und alle möglichen Phänomene, natürliche Phänomene. Und die Natur schöpft sich ständig von Neuem dort. Und ich glaube, was die Menschen begeistert, wenn sie durch das Land reisen, durch diese unbewohnten Gebiete, man muss mal denken, der weitaus größte Teil unserer Insel ist ja unbewohnt. Ne? Das ist das Hochland, von dem es natürlich hier im Buch auch mal erzählt wird. Und wenn man da durchreist, dann sieht man quasi, da ist man da, wo die Erde gerade neu geschaffen wird. Und man erlebt den Schöpfungsprozess des Planeten.
An einem Tag, wenn man möchte.
An einem Tag, ja. Ich glaube, das begeistert unter anderem sehr, sehr viele. Ne?
Das Verhältnis der Isländer zu ihrer Natur nimmt bei Ihnen einen großen Teil ein. Was ist das Besondere daran? Gibt es eine andere Naturbeziehung in Island als hier in Deutschland?
Gibt es schon. Also das Naturbewusstsein ist allerdings etwas spät bei uns erwacht. Das erwähne ich auch in meinem Buch drin. Erst im vergangenen Jahrhundert entstand das Bewusstsein der Isländer für die Schönheit dieser Natur. Und im Grunde im 19. Jahrhundert, als die Romantiker auf die Bühne traten, die sozusagen den Unabhängigkeitskampf geführt haben, dann kam die Natur, wurde die Natur zuerst mal lebendig in der Literatur. Und sie waren natürlich von den Brüdern Grimm und anderen Romantikern hier in Deutschland stark geprägt. Und die fingen an, den Blick für die Natur und die Schönheit der Natur zu schärfen. Und da muss man bedenken, die Lyrik zum Beispiel war immer die beliebteste Literaturgattung auf Island. Hat einen ganz besonderen Stellenwert bei uns, ne? Auch im Bewusstsein der Bevölkerung. Und so haben die Romantiker damals den Sinn geschärft für die Schönheiten, die von denen die Bauern in vergangenen Zeiten überhaupt nur den praktischen Wert kannten, ganz ordentlich. Und Naturgedichte nehmen einen ganz großen Teil von unserer Literatur in den vergangenen Jahrzehnten ein. Beispiel. Aber der Isländer hat eine besondere Beziehung zu seiner Natur, weil die ist, wie soll ich sagen, die ist auch eigen, so genauso wie die Bevölkerung.
Diese Natur zieht einen ganz bestimmten Typus von Touristen an. Niemand, der mal bei Iceland Air eingecheckt hat, während der Urlaubszeit kann dieses Phänomen negieren. Es ist so, wie wenn man in einer Manufaktum-Filiale steht und sagt, irgendwie haben die alle was gemeinsam. Wie würden Sie den Island-Touristen beschreiben, Arthur Bolason?
Als ich mit Reiseleitung begonnen hat vor 35 Jahren oder so, dann hätte ich da eine einfache Antwort drauf gehabt. Das war so ein mittelalterlicher Oberstudienrat mit seinem Anhang.
Gerne aber, in beige. Ja. Erstaunlich viele Beige-Töne, wenn man bei Iceland Air einstarrt.
Aber das
wusste nicht, dass es so viele beige Reisejacken gibt.
Nee, abgesehen von dem Kleidergeschmack. Aber das hat sich inzwischen geändert. Jetzt kommen also alle Generationen. Die sind nicht nur 50 plus. Also es gibt sehr viele junge Leute, die nach Island kommen. Und das Publikum hat sich sehr vermischt. Also ich würde nicht so einfach jetzt 35 Jahre danach sagen können, das sind alles Oberstudienräte in beige. Das hat sich, da muss man differenzierter sein.
Naja, das liegt ja daran, dass im Gefolge von Björk und einigen anderen
zum Beispiel
Island plötzlich ultra cool wurde. Ja. Das cool ein Begriff ist, der auf Island in besonderer Weise zutrifft, muss man ja nicht weiter diskutieren. Aber woran liegt es, dass diese Generation plötzlich von dem hohen moralischen Ernst eines Haldor Laxness nun plötzlich den Humor entdeckt und die Ironie?
Das muss ich korrigieren. Also ich kenne kaum einen Autor, der so viel Ironie und so viel Humor hat wie Haldor Laxness. Das ist natürlich, Haldor Laxness ist der einzige Nobelpreisträger unseres Landes. Der hat 1955 den Nobelpreis für Literatur bekommen. Und seine Bücher natürlich, die sind geradezu durchdrungen von Humor und Ironie. Sie behandeln alle sein Volk, sind zum großen Teil im Ausland geschrieben worden. Und er hat einen sehr ironischen Blick auf einige Charaktereigenschaften der Isländer, die stark in seinem Buch zum Tragen kommen. Und natürlich durch die Digitalisierung sicherlich und die modernen Techniken, dann hat die isländische Musik, Björk, gerade als Beispiel, und Sigur Rós und wie die alle heißen, unsere Bands, die inzwischen hier, Monsters of Man, die ziehen durch Europa und machen natürlich sehr viel dafür, dass junge Leute eben sich zu den älteren Besuchern hinzugesellen und auch diese Insel, wo ihre Musik herkommt, erleben wollen.
Wir können nicht über den isländischen Nationalcharakter und über ihr Buch reden, ohne über das zu sprechen, was sie der Küchenkultur dieser Welt zugefügt haben. Wir müssen über vergammelten Hai, über Schafsköpfe, über Papageientaucher in verschiedenen Zubereitungsformen reden. Was zum Teufel ist in die isländische Küche gefahren, Herr Bolason?
Dazu will ich nur sagen, es gibt in meinem Buch ein Kapitel mit dem Titel Von der Feuerstelle zur Mikrowelle. Das ist die erste Essgeschichte Islands, die je geschrieben worden ist. Da sind die Isländer sehr scharf darauf, selber das zu lesen.
Mut haben Sie, muss ich sagen.
Da habe ich großen Mut gezeigt. Ne? Aber das interessiert meine Landsleute vor allen Dingen im Buch drin. Was schreibst du denn da von der Feuerstelle zur Mikrowelle? Das will ich mal lesen. Aber diese Sachen, die gerade erwähnt worden sind, also die gesenkten Schafsköpfe, die eigentlich sehr gut schmecken. Und
Wir haben einige für Sie vorbereitet im Anschluss.
Der Hai natürlich ist nicht messefähig, weil er eine Stinkweite von, wenn er gut ist, eine Stinkweite von 500 Metern hat. Aber andererseits, das sind natürlich Dinge, die inzwischen nicht so viel von den jungen Generationen gegessen werden. Ich habe das alles kennengelernt. Ja, nee, also ich habe das kennengelernt, weil ich bei meinen Großeltern aufwuchs. Mein Opa, das war fast der einzige Entscheidungsgrund, den es bei meinen Großeltern mal gegeben hat.
Bekommt ein Verdacht, kann es sein, dass Sie den in Urin fermentierten Hai nur anbieten, um Journalisten, die das Land zu bereisen, zu quälen und selber es gar nicht mehr konsumieren?
Das ist doch, es gibt Leute noch, die das essen. Also ich meine, die Isländer werden älter als alle anderen Völker, also die ältere Bevölkerung.
Klar, wer das gegessen hat, der mag nicht mehr sterben, ja.
Natürlich essen wir den Hai schon, aber zu ganz besonderen Gelegenheiten. Und das ist ja allen bekannt auf Island, man isst ihn nur, wenn man danach einen schwarzen Tod nehmen kann zum Runterschlucken. Manche nutzten das eigentlich als Alibi, damit sie ein bisschen mehr von dem schwarzen Tod trinken können.
Der berühmte Brennivin.
Genau, der Branntwein.
Der natürlich dazugehört. So, Sie schildern, wir haben uns ein wenig verplaudert, ich glaube, wir lesen gar nicht mehr, sondern Sie müssen mir noch eines beschreiben. Man hat ja, wenn man das Gefühl, wenn man mal eine Reise gemacht hat auf den Spuren der isländischen Sagas durch Island, dass es kein Land auf der Erde gibt, wo die Landschaft selbst so literarisch durchströmt ist wie die isländische Landschaft. Jeder Stein scheint irgendwo eine Rolle in irgendeiner Saga zu haben. Hier, die Römer sagen, hic saxa locundur, diese Steine können sprechen. Hier auf Island scheinen die Felsen jedenfalls tatsächlich selbst Literatur geworden zu sein. Woran liegt das?
Ja, hallo Laxness hat mal gesagt, die isländische Landschaft bebt gerade vor literarischer Überlieferung. Und ich denke, das geht auf die alte literarische Tradition unseres Landes zurück. Da muss man natürlich sehen, und das schildere ich ausführlich in dem Buch. Ich habe mir Gedanken darüber gemacht, wie das den ersten Siedlern ergangen ist, die nach Island kamen. Die kamen in ein Land vor fast 1200 Jahren, was völlig ohne Namen war. Da hat nichts was geheißen. Die mussten sich was einfallen lassen zu den Bauernhöfen, zu den Bächen, zu den Flüssen, zu den Bergen, zu den Gletschern, zu den Vulkanen, die sie natürlich vorher nicht gekannt haben, sondern waren sehr erstaunt. Und das schildere ich auch, wie die ersten Vulkanausbrüche erlebt haben. Das ist bei uns alles belegt. Aber da wurde, glaube ich, eine literarische Fantasie sozusagen in Gang gesetzt. Weil die haben unheimlich viel Wortschöpfung machen müssen, damit sie das ganze Land benennen, mit Namen versehen. Und haben zum Teil, bis heute sind diese Namen alle lebhaft bei uns, große Fantasie gezeigt. Und ich denke, da begann dieser literarische Trend, diese literarische Begabung sich zu entwickeln, die bis zum heutigen Tag geblieben ist. Und natürlich, wenn die Leute da in der Dunkelheit im Winter sowieso abgelegen von anderen Völkern sind, dann ist es nichts Besonderes, dass sie anfangen, sich Geschichten in diese Landschaften hineinzudenken. Wer durch eine Lava geritten ist an einem Wintertag bei Dunkelheit, der weiß natürlich, wie viel Leben plötzlich in der Lava und wie viele Köpfe da einen anstarren und was da alles loszieht. Das ist uns schon vertraut. Also die Landschaft regt dazu an, dass man in sie was hineindichtet.
Ein berühmter isländischer Literaturwissenschaftler wurde mal gebeten, den Inhalt der Sagas zusammenzufassen und kam auf die sprichwörtlich gewordene Formulierung, Bauern schlagen sich tot. Könnten Sie das noch ein bisschen ausführen? Worum geht es in den Sagas?
Unter anderem darum, dass sich die Bauern totschlagen. Aber es geht natürlich darum, die Sagas sind in der Zeit von so 1230, im 13. und 14. Jahrhundert entstanden, aber spielen alle in der Zeit von 930, wo das Parlament gegründet wurde, wo dieses utopische Experiment des Freistaates begann. Über das schreibe ich ein ausführliches Kapitel. Das ist eine sehr interessante Teil unserer Geschichte. Bis 1030, Christianisierung im Jahre 1000. Und das ist die Saga-Zeit vom 10. bis zum 11. Jahrhundert. Und sie beschreiben, die Autoren beschreiben dann 200-300 Jahre später die Ankunft der Siedler. Das sind Menschen, die kommen dahin wie im Wilden Westen. Die versuchen, in einem fremden Land Fuß zu fassen. Und da entstehen viele Probleme. Obendrauf wechseln sie von dem heidnischen Glauben zum christlichen, just in dieser Zeit drin. Also ein spannendes Thema. Und interessant ist auch, das sind Geschichten von Großbauern. Und interessant ist natürlich auch, dass diese Autoren, die wahrscheinlich Mönche waren zum Teil, das Heidentum mit einer großen Vorliebe schildern. Das ist ja auch mal auch ein Kapitel für ein anderes Gespräch, warum die das tun. Weil 200-300 Jahre vorher waren ja alle christianisiert worden, angeblich. Sie haben das ja angezweifelt mit Recht, dass die Christianisierung da durchgelaufen ist. Aber Geschichten von Großbauern mit Abenteuern, Liebe und Hass, spannende Romane sind die Sagas.
Arthur Bolason, das Island-Lesebuch. Wir könnten darüber, glaube ich, noch mehrere Stunden plaudern, machen das vielleicht auch. Aber wenn Sie nicht sofort nach Island reisen können, dann empfehle ich Ihnen als Armchair Travelers, als Lehnstuhlreisende, dieses Buch. Es ist ersetzt fast einen Trip nach Island. Es ist eine Einladung, dieses Land kennenzulernen, diesen Autor kennenzulernen. Danke Ihnen für das Gespräch. Danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Ich bedanke mich.
Schöne Messe.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.